Deutschlandfunk.
Freitagabend, das Ende eines heißen Sommertags in der Türkei. Und plötzlich Panzer auf den Straßen, Kampfjets über Ankara und Istanbul, Soldaten blockieren die Bosporusbrücke.
Also es war unerwartet ein bisschen. Die Eltern hatten es natürlich schon mehrere Putschversuche miterlebt, vor allem den 80er-Putsch. Aber für mich war es natürlich ziemlich neu. Ich wusste jetzt nicht, was jetzt passieren wird.
Adil ist vor 10 Jahren, als es passiert, bei seiner Familie in Istanbul und bekommt mit, wie Menschen im Viertel Hamsterkäufe machen. Es ist ein Putschversuch durch Teile des Militärs und eine Nacht, nach der sich die Türkei verändert.
Über 130.000 Menschen sind da entlassen worden, aus Universitäten, aus Schulen, aber auch aus Behörden, aus Unternehmen. Da ist wirklich in kurzer Zeit ein großer Austausch passiert. Und gerade die Wissenschaftler, kritische Wissenschaftler, sind dann richtig kaltgestellt worden.
10 Jahre ist der Putschversuch her. Wie Präsident Erdogan danach die Türkei umgebaut hat, das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Was bedeuten Nachrichten für Einzelne ganz konkret? Das wollen wir hier bei Unboxing News wissen. Wir sprechen mit Betroffenen, hören ihre Perspektiven und dazu gibt's wichtige Hintergrundinfos. Es ist Mittwoch, der 15. Juli 2026.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Ganz aktuell erreichen uns äußerst beunruhigende Nachrichten aus der Türkei. Es gibt Gerüchte, dass dort ein Putschversuch des Militärs im Gange sei.
Erst gibt es Meldungen über Schüsse in Ankara und Kampfhubschrauber, die über der Hauptstadt kreisen. Aus Istanbul kommt die Nachricht, dass die Brücken über den Bosporus gesperrt sind. Irgendwann wird im türkischen Fernsehen eine Erklärung verlesen, die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan sei abgesetzt. Der ist in der Zeit gerade im Urlaub im Westen in der Türkei und ruft kurzerhand bei einer Moderatorin von CNN Türk an, per FaceTime. Sie dreht ihr Smartphone in die Kamera und das, was Erdogan sagt, läuft live im Fernsehen. Er ruft die Türkinnen und Türken auf, sich den Putschisten entgegenzustellen. Tausende gehen auf die Straßen, stellen sich zum Beispiel Panzern in den Weg, manche bewaffnen sich auch. Am Tag danach ist klar:
In der Türkei sind Militärs mit einem Putschversuch gescheitert. Nach Gefechten bis zum Morgen verkündete die Regierung, die Lage sei wieder unter Kontrolle.
Im Namen der ganzen Bundesregierung verurteile ich den Versuch türkischer Militäreinheiten, die gewählte Regierung und den gewählten Präsidenten ihres Landes gewaltsam zu stürzen, auf das Schärfste.
Die traurige Bilanz: mehr als 260 Menschen sind getötet, fast 3000 Armeeangehörige festgenommen.
Und Erdogan selbst sagt noch in der Nacht:
Letztendlich ist dieser Aufstand ein großes Geschenk Gottes. Warum? Er beschleunigt die Reinigung unseres Militärs, das blitzsauber sein sollte.
Es wird aber nicht nur beim Militär bleiben. Auch Medien, Justiz und Bildung werden getroffen. Auch Adil wird die Nachwirkungen spüren.
Adil Demirci, ich bin Sozialwissenschaftler, arbeite bei Interkultur e.V. in Köln-Mülheim und bin auch journalistisch und auch als Filmproduzent auch aktiv.
Adil war damals zu Besuch in der Türkei. Was geht dir heute durch den Kopf?
Vor 10 Jahren, genau da, war ich in Istanbul. Also wir hatten uns als Familie in Istanbul getroffen. Also ich war schon vor Ort. Die ganzen Erinnerungen kamen wieder hoch, wie es halt dort war, die Anspannung, was wir auch da vor Ort erlebt haben.
Was habt ihr erlebt?
Also es war unerwartet ein bisschen, weil plötzlich mein Onkel irgendwie sagte: Schalte mal den Fernseher an und guck mal, was da gerade abgeht auf der Brücke. Die Eltern hatten es natürlich schon mehrere Putschversuche miterlebt, also vor allem den 80er-Putsch. Aber für mich war es natürlich ziemlich neu. Ich wusste jetzt nicht, was jetzt passieren wird. Und dann haben wir es eigentlich auch live aus dem Fernsehen uns angeschaut. Und es gab aber auf jeden Fall im Straßenviertel auch eine große Anspannung.
Ja. Hast du das sofort verstanden, was da los ist?
Nee, also vom Putschversuch eher nicht, weil das war wirklich unerwartet für mich. Ich brauchte, glaube ich, auch ein bisschen Zeit, um das irgendwie zu verstehen, auch die Nachrichten zu verfolgen.
Hast du dich da irgendwie unwohl gefühlt, zu der Zeit dann ausgerechnet in Istanbul zu sein?
Ja, auf jeden Fall. Man wusste nicht, wie es weitergeht, aber nachts hat man schon das Gefühl, das wird halt auf jeden Fall kein Putsch sein. Mhm. Und ich bin 2 Tage danach am 17. ausgereist. Und da habe ich es auch am Flughafen. Also ich war in Sabiha Gökçen Flughafen. Man konnte den Flughafen nicht direkt anreisen. Man musste halt irgendwie so vielleicht fast einen Kilometer vorher aussteigen vom Taxi und dann halt zum Flughafen gehen. Natürlich hat man dann auch die Panzer gesehen und viel mehr Polizisten, Soldaten, sonst wie. War eine große Anspannung auf jeden Fall.
10 Jahre danach bestimmt der Putschversuch auch heute den Tag in der Türkei. Unser Korrespondent beobachtet das für uns.
Mein Name ist Benjamin Weber. Ich bin Korrespondent im ARD-Studio Istanbul und da zuständig für Iran, Zypern und für die Türkei.
Benni, was steht heute an?
Also heute ist ein großer Gedenktag. Sowieso ist seit 2017 dieser Tag schon ein Feiertag, aber die 10 Jahre werden jetzt nochmal richtig gefeiert. Heute, morgen und übermorgen. Und wenn man den Fernseher anmacht, dann laufen da die ganze Zeit schon so Werbespots, die dann zeigen, wie die Menschen damals auf die Straße gegangen sind, um diesen Putsch zu verhindern. Es wird heute Abend an der Bosporusbrücke in Istanbul, die ja ein zentraler Schauplatz war, da standen ja Panzer drauf vor 10 Jahren, da wird es eine große Lichtshow geben. Und das Ganze steht so ein bisschen unter dem Motto Verteidigung der Demokratie. Mhm. Was ich auch angesichts der Lage in der Türkei auf jeden Fall auch ein bisschen interessant finde.
Ja, ich wollte dich gerade fragen, unter welchem Motto eigentlich all diese Veranstaltungen stehen? Also welche Lesart gibt es da von dem Ereignis von vor 10 Jahren?
Ganz zentral ist natürlich diese Lesart oder ja die Tatsache, dass einfach der Putsch verhindert worden ist. Die Türkei ist ja ein Land, ne, das 3 Militärputsche erlebt hat. Vielleicht sogar einen 4. 1997, der unblutig abgelaufen ist und wo die Regierung nur zurückgetreten ist, ohne dass das Militär die Macht übernommen hat. Aber das ist 3-mal passiert, dass das Militär die Macht übernommen hat. Und das ist sehr unpopulär in der Bevölkerung. Und auch vor 10 Jahren, auch wenn viele Leute Erdogan abgelehnt haben, auch damals schon, hatten die Menschen auf jeden Fall auch Angst davor, dass jetzt wieder das Militär die Macht übernimmt. Dass man das verhindern konnte, das steht auf jeden Fall jetzt hier im Vordergrund, dass quasi das Volk den Staat so geschützt hat, wenn man so will. So wird das auf jeden Fall jetzt gesehen. Und der Rest ist dann natürlich Regierungspropaganda auch. Also wie ich gerade schon gesagt habe, dass jetzt so getan wird, als wäre das jetzt so der extrem demokratische Schritt nach vorne gewesen, wohingegen eigentlich ja in den letzten 10 Jahren die demokratischen Grundrechte eher abgeschafft worden sind. Das ist eben so ein Beispiel dafür, wie das jetzt propagandistisch benutzt wird.
Was wissen wir heute darüber, von wem dieser Putschversuch ausgegangen ist?
Also ganz gesicherte Erkenntnisse gibt es eigentlich nicht, muss man sagen. Vieles ist noch im Dunkeln und offen. Es gilt aber schon als klar, dass dahinter die Gülen-Bewegung gesteckt hat. Das muss man vielleicht jetzt ein bisschen erklären. Die Gülen-Bewegung, das war in der Türkei eine islamisch-konservative Bewegung von dem Prediger Fethullah Gülen, die schon sehr lange around waren und eine Art Verbündete von Erdogans AKP gewesen sind. Ja, und dann irgendwann gab es einen Machtkampf zwischen diesen beiden. Und offensichtlich hat dann Gülen gesehen, also Erdogan versucht, die Militärs zu entmachten. Er hat nicht mehr viel Zeit. Und dann haben sie halt eben versucht, über ihre Kontakte im Militär Erdogan von der Macht wegzuputschen.
Erdogan selbst hat ja damals relativ schnell gesagt, der Putschversuch sei ein Geschenk Gottes. Die türkischen Streitkräfte könnten jetzt gesäubert werden. Was ist denn genau nach dieser Aussage passiert?
Ja, dann ist das passiert. Da sind die türkischen Streitkräfte gesäubert worden. Also 20.000 Leute sind da relativ schnell entfernt worden. Und zwar so schnell, dass man das Gefühl hatte, das muss gut vorbereitet gewesen sein. Und der damalige Ministerpräsident Yildirim hat dann auch irgendwann zugegeben, dass es vorbereitete Listen gegeben hat. Und das hat sich nicht nur auf das Militär beschränkt, sondern auf alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Vor allen Dingen im Staatsdienst sind sehr, sehr viele Menschen entlassen worden.
Ja, der Vorwurf ist ja, dass Erdogan sozusagen die Gelegenheit genutzt hat, um die Türkei umzubauen. Würdest du sagen, da ist was dran?
Ich würde sagen, da ist was dran. Und das, genau, du hattest ja gefragt nach der Gnade Gottes, nach dem Geschenk Gottes. Ich denke, dieses Geschenk Gottes, das hat er deswegen benutzt, weil er eben jetzt die Gelegenheit hatte, mal richtig aufzuräumen und eben diese sehr mächtige Gülen-Bewegung, sag ich mal, auf seinem Weg zur absoluten Macht aus dem Weg zu räumen als Konkurrentin. Aber eben auch unabhängige ExpertInnen bestätigen auch, dass es eben, wie gesagt, nicht nur Gülen-Anhänger gewesen sind, die dann da drunter gelitten haben, sondern halt einfach im Prinzip eine kritische Öffentlichkeit, oppositionelle, linke DemokratieaktivistInnen und vor allen Dingen auch natürlich Journalistinnen und Journalisten.
Adil lebt zwar in Köln, aber er hat natürlich immer noch Freunde und Familie in der Türkei. Adil, wie war das damals? Hast du dir Sorgen gemacht um sie, als du mitbekommen hast, wie Erdogan nach dem Putschversuch vorgegangen ist?
Ja klar, also viele waren natürlich dadurch betroffen, vor allem halt auf die KHKs, das waren sozusagen die Beamten, viele, die auch bei den Lehrergewerkschaften, wie sag mal Etimsenern, die vergleichbar vielleicht mit Verdi so sind, die wurden sozusagen entlassen, weil sie sozusagen als kritisch gesehen wurden. Einige konnten nach Jahren wieder zurück zur Arbeit, einige auch gar nicht mehr, weil sie konnten nicht mehr im öffentlichen Dienst arbeiten. Ich selbst war dann 2 Jahre später betroffen, 2018. Das war auch noch während des Ausnahmezustandes.
Ja, dann lass uns drüber sprechen. Was ist dir da passiert?
Genau, ich bin dann 2 Jahre später im April 2018 eingereist, weil meine Mutter schwer krank war, krebskrank, und sie wollte nochmal die Familie sehen und sich verabschieden. Und ich wollte sie begleiten. Also ich war halt seit dem 17. Juli 2016 nicht mehr eingereist. Aber ich hatte halt kein Problem bei der Ausreise, deswegen dachte ich, das wird mir nichts passieren. Und zeitgleich wurden natürlich auch deutsche Journalisten oder halt kritische Journalisten auch verhaftet. Und ich bin halt eingereist. Bei der Einreise war nichts, also war kein Problem. Aber halt einen Tag vor der Abreise haben sie dann die Wohnung, wo ich war, von meinem Onkel gestürmt und haben mich mitgenommen. Und dann war ich 10 Monate in Haft.
Was hat man dir gesagt?
Mir wurden halt journalistische Tätigkeiten von davor vorgeworfen, wo ich halt für eine linke Nachrichtenagentur ab und zu übersetzt und geschrieben hatte. Und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen waren als Vorwürfe. Als ich im Gefängnis war, wusste ich erstmal nicht, weil du wusstest erst 4 Monate nicht, warum du verhaftet wurdest. Und als nach 4 Monaten sozusagen den Vorwurf du sehen kannst, hast dich dann nochmal drauf aufgeregt, weil es war nur eine Seite, 4 öffentliche Veranstaltungen, und deswegen saß du drin. Es war halt auf jeden Fall, um so ein Angstklima in der Gesellschaft zu errichten, wo halt ganzen Oppositionellen verhaftet wurden. Ich war halt ein kleiner Teil davon sozusagen. Es waren wirklich sehr zehntausende Menschen, die betroffen waren.
Ja, und du sagst, also ohne den Ausnahmezustand wäre das nicht möglich gewesen. Das ist einfach ein direkter Zusammenhang mit diesem Putschversuch.
Dort war es nochmal ein bisschen für sozusagen Regierung oder für Justiz einfacher, Leute zu verhaften oder halt einfach in U-Haft zu nehmen, ohne eine Begründung. Am Anfang haben sie es natürlich vor allem die Soldaten auch verhaftet, aber danach ging es wirklich an die ganze Gesellschaft. Kritische Journalisten, Filmemacher, einfache Gewerkschaftler, einfache Menschen, die halt kritisch was gesagt hatten, die wurden verhaftet. Deswegen war der Ausnahmezustand dafür da, sozusagen für Erdogan, um die Macht komplett auszuweiten und halt die ganze Opposition stillzukriegen.
Was bekommst du jetzt heute aus der Türkei mit? Wie geht's den Menschen dort, mit denen du Kontakt hast?
Also es gibt eine große Hoffnung auf Veränderung, aber auch gleichzeitig auch eine Angst und automatisch eine Selbstzensur, weil die Leute nicht wissen, wenn sie irgendwas Kritisches sagen oder posten, teilen, dass sie vielleicht irgendwann verhaftet werden können. Das zeigt sich auch bei den Wahlen, weil sonst würde die Oppositionspartei nicht so viel Stimmen bekommen. Genau, deswegen ist eine große Anspannung da, ne, auf beiden Seiten. Das spüre ich auf jeden Fall. Jetzt auch vor kurzem war ich im Urlaub. Wir waren also auf Kurs in Griechenland, wo auch jetzt Familien, Cousins aus der Türkei gekommen sind. Und auch in den Gesprächen merkst du natürlich total, dass da eine große Unsicherheit ist, also wie es weitergeht. Also sie können nicht sagen, was sie in 3 Jahren oder 5 Jahren machen werden. Also man lebt irgendwie Tag für Tag. Man kann sich nicht so groß im Voraus planen.
Auch unser Korrespondent in Istanbul, Benjamin Weber, bekommt jeden Tag mit, wie Türkinnen und Türken heute zu ihrer Regierung stehen. Was sagt er? Wie blicken sie auf ihr Land?
Ich habe immer so den Eindruck, dass, also Zustimmung und Widerspruch zu Erdogan, da ist das Land eigentlich gespalten. Die meisten Leute verstehen schon, dass Erdogan dass die Regierung oder die Justiz schon absichtlich jetzt gegen die Opposition vorgeht und dass es dann nicht darum geht, dass die Opposition korrupt ist, sondern dass man die, zum Beispiel den Präsidentschaftskandidaten İmamoğlu, dass man den ins Gefängnis steckt, weil er eben bei den Wahlen dem Erdogan gefährlich werden könnte. Aber das habe ich den Eindruck, das verstehen die Leute schon und lassen sich da auch keinen Bären aufbinden, auch wenn sie vielleicht AKP wählen. Ansonsten habe ich oft das Gefühl, es pendelt so hin und her. Viele Leute sind frustriert mit der wirtschaftlichen Lage und der Inflation. Also die Preise ziehen hier ständig an, alles wird ständig teurer. Gibt aber auch Leute, die, einen gewissen Stolz oder positive Gefühle daraus ziehen, dass die Türkei auf dem internationalen Parkett, sag ich mal, wieder so wichtig geworden ist.
In 2 Jahren stehen ja in der Türkei Präsidentschaftswahlen an. Können wir denn da dann noch von freien, unabhängigen Wahlen sprechen?
Eigentlich würde ich sagen nein, wenngleich auch der Wahltag selber vielleicht frei sein wird. Also ich habe die letzten Stichwahlen zur Präsidentschaft auch hier beobachtet in Istanbul und da schien mir das auch so. Der Tag selber, das war okay im Wahllokal, da ist auch, was man so von WahlbeobachterInnen gehört hat, war eigentlich alles im Rahmen. Aber natürlich ist es immer schon so, die Medien sind nicht unabhängig, über 90% sind auf Regierungslinie. Und wenn jetzt sogar der stärkste Oppositionskandidat im Gefängnis sitzt, dann ist wirklich die große Frage, wie solche Wahlen ablaufen sollen. Ob man die dann überhaupt noch so als frei bezeichnen kann, würde ich eigentlich sagen, nein.
Was sagst du, wohin steuert die Türkei?
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass so lange Staatspräsident Erdogan an der Macht ist, wir in der Türkei Fortschritte in Richtung Demokratie erleben oder dass die Grundrechte wieder etwas freier sind. Ich glaube, Erdogan ist in einer ziemlichen Zwickmühle. Wenn er abtreten muss, dann sieht er sich sicherlich mit Ermittlungen konfrontiert. Das heißt, er muss auf jeden Fall diese autoritäre Linie weiterführen, auch um seine eigene Haut zu retten. Und deswegen denke ich eigentlich nicht, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo er abtritt, sich hier was sozusagen in Richtung Demokratie verbessert.
10 Jahre nach dem Putschversuch wirkt es also so, als ob Präsident Erdogan sicherer denn je im Amt ist, trotz Inflation und Wirtschaftskrise. Was sagt Adil? Was wünscht er sich jetzt für die Menschen in der Türkei?
Ich hoffe, dass halt dieses angespannte Klima auch irgendwann endet, weil das ist seit Jahren so und die Menschen sind wirklich sehr angespannt, also auf beiden Seiten. Und ich hoffe, dass halt eine Veränderung kommt und dass man auch wieder normal im Alltag leben kann.
Wie glaubst du, kann die kommen?
Ich glaube, da müsste auf jeden Fall ein Pulsklima sich ändern. Auch eine Änderung, dass auch der Erdogan abgesetzt wird. Aber gleichzeitig versucht er auch gerade wieder seine Macht auszuweiten und damit er weiter an der Macht bleibt. Ich glaube, ohne Erdogan würde es der Türkei besser gehen.
Das war Unboxing News für heute. Ich bin Ilka Knigge. Das Team der Folge? Theresa Nehm, Jana Niehof und Andy Fulford. Und jetzt, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.